FOMO. Vier Buchstaben zeigen, wie hungrig wir sind, in unseren kleinen, eigentlich unbedeutenden Leben möglichst viel unterzubringen, viel zu erleben. Sie stehen für Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Sogenannte Bucket Lists, Listen für Erlebnisse, die wir unbedingt abarbeiten wollen, sollen uns dabei helfen, ein erfülltes Leben zu führen.
Doch was steckt hinter diesem Erlebnishunger? Und welche Rolle spielen Erfahrungen, wenn wir uns vielleicht auch auf die einlassen, die wir gar nicht geplant haben? Über all das sprechen wir jetzt mit Fritz Breithaupt. Er ist Professor für Kognitionswissenschaften und Literaturwissenschaften an der University of Pennsylvania. Und gerade ist sein neues Buch erschienen mit dem Titel Einmal, Zweimal, Keinmal, wie wir Erfahrungen machen. Guten Abend nach Pennsylvania, Professor Breithaupt.
Guten Abend, das ist ja wunderbar. Ich freue mich auf das Gespräch.
Guten Abend, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal etwas zum ersten Mal erlebt?
Oh, dauernd. Und zwar hatte ich gerade, Sie haben es erwähnt, die große Freude, dass mein Buch erschienen ist. Und das war nun nicht mein erstes Buch, aber trotzdem habe ich mich gefühlt, als wäre das alles zum ersten Mal, dieses Interesse daran. Da haben mir viele Menschen von ihren eigenen Erfahrungen erzählt. Mhm. Und die habe ich dann miterfahren. Erfahrung ist ja auch immer Miterfahrung. Jede Erfahrung, die wir als Einzelner und Einzelne machen, können wir teilen. Die sind eigentlich immer schon darauf ausgelegt, dass wir sie mitteilen, wiederholen. Und da habe ich tolle Geschichten gehört und das ist jetzt ganz alles in meinem Kopf drin.
Beim ersten Mal denken viele automatisch an den ersten Sex und damit beginnt auch Ihr Buch und mit der Feststellung, dass viele Menschen sich daran wirklich nur sehr vage erinnern. Warum ist das bei einem so markanten Erlebnis so vage, die Erinnerung?
Wenn wir vor einem großen ersten Ereignis stehen, haben wir ja noch gar keinen Rahmen von dem, was auf uns zukommt. Wir haben keine Vorstellung, wie das sich anfühlen wird. Selbst wenn wir das schon tausendmal in den Medien gelesen oder gesehen haben, wir wissen nicht, wie das für uns ist. Das heißt, wir sind überwältigt. Und deshalb können wir häufig eben beim ersten Mal noch gar nicht genau sagen, war das nun gut? War das schrecklich? Was mache ich daraus? Und erst in der Wiederholung können wir plötzlich darüber reden. Wir verarbeiten das dann auch anders.
Sie zitieren im Buch den Koch Gabriele Fornelli mit dem Satz, das erste Mal hinterlässt eine Narbe. Was ist damit gemeint? Dass neue Erfahrungen auch immer ein bisschen wehtun?
Ja. Neue Erfahrungen sind immer etwas anders, als wir dachten. Die tun auch weh. Wir liquidieren auch irgendwie etwas, ein Nichtwissen vielleicht oder in unseren früheren Zustand. Wir verändern uns. Also einerseits ist es der Schmerz. Das andere von dieser Narbe, warum ich dieses Zitat auch so toll finde von dem Koch, ist, dass er sagt, ja, da können wir drauf zurückkommen. Wir sehen unseren Körper, da sehen wir diese Stelle und wir wissen plötzlich, ach, da ist das und das passiert. Wir können uns dahin zurückrufen. Wir sehen diese Narbe, wir sehen vielleicht auch die Tätowierung in dem Sinne, um im Bild zu bleiben hier. Und dann erinnern wir genau den Zustand, den wir damals gefühlt haben.
Fritz Breithaupt, Sie leiten an der University of Pennsylvania das Experimental Humanities Lab und haben dort erforscht, wie Menschen mit Erfahrungen umgehen, wie sie darüber sprechen und wie Erfahrungen uns verändern. Was hat Sie bei dieser Forschung am meisten überrascht?
Vieles eigentlich, denn das Interessante ist, dass Erfahrungen zwar ganz zentral für uns als Menschen sind, wir sind wirklich Erfahrungswesen, aber es wird gar nicht so viel erforscht. Hier ist ein Beispiel. Wir haben Menschen gebeten, uns eine wichtige Episode ihres Lebens zu erzählen, die sie nicht dauernd irgendwie anderen Leuten erzählen. Und dann wird sehr interessante, zum Teil sehr bewegende Geschichten gehört. Dann haben wir die gleichen Leute, hunderte von denen, ein paar Tage später gebeten, wieder diese Geschichte zu uns zu erzählen, nochmal mitzuteilen. Wir wollten sehen, wie sich das verändert. Schon die Wiederholung dieser Erfahrung, dieses nochmalige Durchgehen im Kopf davon. Und dabei ist rausgekommen, dass alle Emotionen in der Wiederholung gemildert wurden. Und das kann die große Freude gewesen sein, aber eben auch der Schmerz, der danach etwas anders war. Gleichzeitig wurden diese Erinnerungen alle fast immer positiver. Das heißt, das Ende wurde meist versöhnlicher. Die Leute haben dann ergänzt, ach, jetzt geht's mir wieder besser. Das war ein guter Start, seitdem habe ich immer weiter solche Sachen gemacht. Das Ende wurde positiver. Das heißt, die Menschen sortieren sich. Alleine durch das zweimal erinnern, das zweimal nacherzählen. Wir haben da eine tolle Möglichkeit. Wir haben da so therapeutische Effekte, die wir auch selber in der Hand haben, wenn wir uns dem nur stellen. Wir können sehr vieles auch in die Hand nehmen. Darum geht es mir auch überhaupt, dass wir als Menschen, als Erfahrungswesen sehr viel in der eigenen Hand haben. Wir können uns entscheiden, wie die Erfahrung ist. Wir können uns auch mal einen Stoß geben und sagen, ich probiere jetzt mal was anderes aus. Mhm. Selbst in der Routine können wir etwas anders erleben. Jeden Tag, jeden Moment.
Während dem ersten Mal immer was Aufregendes an sich haftet, schwingt beim Wort Wiederholung schon eine leichte Langeweile mit. Sie haben ja gerade die Wiederholung gelobt. Ich erinnere mich an ein Lied von Prince aus den 80er Jahren. There's joy in repetition. Es gibt ein Vergnügen in der Wiederholung. Teilen Sie diese Auffassung?
Unbedingt, unbedingt. Wiederholungen haben einen schlechten Ruf, das stimmt. Aber wir wissen zum Beispiel aus Studien zu den Künsten, Studien, die wir zum Teil auch selber durchgeführt haben, dass wenn jemand ein Lied das erste Mal hört, sei es ein kompliziertes Klassiklied, aber auch viele moderne Lieder, Poplieder und so weiter, die beim ersten Mal etwas sonderbar wirken, die hauen uns nicht so oft um, wie man das so gemeinhin denkt. Erst in der Wiederholung genießen wir das wirklich. Dann finden wir es besser, was wir vorher schräg fanden, finden wir jetzt toll. Wir wissen schon, was kommt. Wir sind eigentlich nicht mehr überrascht, aber wir sind nämlich doch noch überrascht. Aber wir sind jetzt auch in dem gleichzeitigen Wissen, was da passieren wird. Wiederholungen sind da häufig sehr gut. Wir sind vorbereitet und können es trotzdem genießen.
Sie schreiben aber auch, dass Wiederholungen uns auch blockieren können, unser Gefühl für die Gegenwart zum Beispiel, und führen als prägnantes Beispiel aus der Literatur den Bildungsroman Der grüne Heinrich von Gottfried Keller da ein. Was können wir denn vom grünen Heinrich lernen?
Der grüne Heinrich ist wirklich ein ganz großartiges Buch und ich bin mir ganz sicher, dass die meisten der Hörer und Hörerinnen dieses Buch noch nicht gelesen haben. Ich würde es wirklich sehr empfehlen. Es gibt es auch noch in zwei Fassungen, also wer wirklich 2x1000 Seiten lesen will, die beiden Fassungen sind auch noch sehr verschieden. In diesem Roman geht ein junger Mann, dieser Heinrich, tritt ins Leben ein und der schafft es irgendwie nie, den entscheidenden Schritt zu tun, zu sagen, das mache ich jetzt, das will ich jetzt. Er kann zum Beispiel seine Liebe nicht bekennen, er ist häufiger verliebt, aber er kommt da nicht raus. Er bleibt gefangen in seinen Wiederholungen des immer wieder Durchkauens und Durchdenkens, Imaginierens, was alles sein könnte und was nicht und so weiter und vergisst dabei das eigene Leben. Also der ist sozusagen ein Bild dafür, dass man sich diesen Stoß bisweilen geben muss.
Fritz Breithaupt, eine Formulierung von Ihnen, die Sie vorhin gebraucht haben, im Zusammenhang mit den Menschen, die Geschichten erzählen und das Ende wird dann immer positiver, klingt in mir nach, und zwar: Die Menschen sortieren sich. Wiederholtes Erleben erlaubt uns auch, uns selbst zu sortieren. Was genau sortieren wir denn da eigentlich?
Ja, ich glaube, da haben wir eine große Spielweite, dass wir in der Wiederholung, wenn wir uns auf unser Leben reflektieren, gar nicht genau wissen, was sind denn die Bausteine unseres Lebens? Da erfindet sich auch jede Generation und jeder einzelne Mensch immer wieder neu, sich zu überlegen, wo sind die einschneidenden Veränderungen? Das ist wirklich sehr flexibel. Wir haben diese Fähigkeit erlangt, dass wir eigentlich fast jedes Ereignis im Leben zu einer einschneidenden Erfahrung erheben können. Wir machen diese Erfahrung eben. Und das nenne ich dieses Sortieren. Wir basteln unser Leben zusammen in diesen Wiederholungen, in dem Nacherzählen, in dem Erinnern, in dem Mitteilen. Und das ist etwas ganz Aufregendes. Ich würde das erstmal sehr, sehr positiv besetzen. Ich würde sagen können, wir können uns selber kreieren.
Auch das, was wir nur in der Imagination erleben, spielt eine Rolle im Buch Einmal, zweimal, keinmal. Und Sie stellen die Frage, kann auch das, was wir uns nur vorstellen, eine Erfahrung sein, die uns prägt? Sind Vorstellungen auch Erfahrungen?
Ich würde das Maß da hochlegen. Nicht jede Vorstellung ist sofort eine Erfahrung. Mein Kriterium ist auch hier die Frage, ob sich da wirklich etwas verändert hat. Wenn eine Vorstellung dazu führt, dass wir danach anders sind, dass da wirklich etwas nicht mehr genauso weitergeht wie vorher, dass wir vielleicht eine schlechte Angewohnheit wirklich abbrechen können, dann ist das eine Erfahrung. Und dazu kommt es in der Tat. Wir können mit Psychedelika zum Beispiel oder auch durch den Wachträumen oder auch durch sehr aktive Vorstellungen etwas einüben und damit auch Verhalten ändern. Es kommt immer wieder dazu. Und ich erzähle einige tolle Beispiele dafür. Das sind lange Geschichten von Menschen, die zum Beispiel mit Psychedelika krasse Erfahrungen gemacht haben.
Als jemand, der Erfahrung so grundlegend erforscht hat wie Sie, wie hat sich Ihre Einstellung zu eigenen Erfahrungen im Alltag verändert?
An vielen Stellen. Für mich war eigentlich die überraschendste persönliche Einsicht, ist dieses Maß, dass wir Hoheit haben über unsere Erfahrung. Dass mir das vorher nicht so bewusst war. Ganz einfaches Beispiel. Wir können, nachdem wir etwas machen, also zum ersten Mal, ich weiß nicht, uns irgendwie mit diesem Bungee-Jumping von einem Cliff runterstürzen, was ich nie tun würde, ich habe Höhenangst. Aber wenn wir sowas tun, dann können wir danach sagen, das war toll. Man kann auch sagen, oh mein Gott, das war grauenhaft, das mache ich nie wieder. Ja. Es können auch ganz alltägliche Erfahrungen sein, wo wir plötzlich sagen, das will ich wieder machen. Wir können selber, und das ist jetzt mein Punkt, wir können deklarieren, das war toll, unglaublich, oder ich mag diesen Menschen. Mit diesem Menschen will ich mehr machen. Wir haben da diese Freiheit, uns zu entscheiden. Und für mich war dieses Buch auch so ein bisschen so der Anlasspunkt zu sagen, diese Entscheidungsfreiheit irgendwie bloßzustellen und auch zu entdecken, auszuleben. Manchmal zu sagen, hey, ist jetzt egal, wie das gerade aussieht, ich sage jetzt einfach mal, ich fand das toll. Und dann wird es eben auch toll. Und dann macht es auch wirklich einen Unterschied.
Wenn Sie Herr und Herrin werden wollen über die eigenen Erfahrungen, dann sollten Sie Fritz Breithaupts Buch Einmal, Zweimal, Keinmal lesen. Wie wir Erfahrungen machen, ist im Surkamp Verlag erschienen. 280 Seiten kosten 28 Euro. Und wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke. Das hat großen Spaß gemacht.
Danke Ihnen.